Critify, der Verstärker für kritische Perspektiven.
Hallo und herzlich willkommen bei Critify, der Verstärker für kritische Perspektiven. Wir sind Emma und Davide und hosten diesen Podcast des Migration Lab Germany. Das Migration Lab ist Labor und Netzwerk von Kultur und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Zusammen mit vielen tollen Organisationen geht es uns nicht nur darum, Antworten zu finden, sondern vielmehr wichtige Fragen zu stellen. Wir wollen die pädagogische und künstlerische Arbeit im Feld sichtbar und zugänglich machen, Ressourcen teilen und diese weiterentwickeln. In diesem Podcast gestalten wir gemeinsam mit unseren GästInnen einen Begegnungsraum für Austausch über widerständiges Handeln in der Migrationsgesellschaft. Hier geht es um Bündnisse, um Kampf, um Kreativität, um Kritik und vieles mehr.
Dazu haben wir auch heute nochmal Aya Safati vom Haus der Wannsee-Konferenz und Desiree Gallert von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus zu Gast. Wenn ihr unsere letzte Episode gehört habt, dann kennt ihr den ersten Teil des Gesprächs mit den beiden, das wir hier direkt fortführen. Falls nicht, hört doch gerne auch oder zuerst da rein. Dann lernt ihr die beiden und ihre wichtige Arbeit kennen. Das Gespräch wurde in der ersten Episode unterbrochen, nachdem Desiree und Aya über das Verhältnis von politischer Bildung zu Antisemitismus sowie politischer Bildung zum Nationalsozialismus gesprochen und die Infrastrukturen an Schulen und Bildungsinstitutionen in den Blick genommen hatten. Emma ist dann noch kurz darauf eingegangen und genau da steigen wir jetzt wieder ein. Vorher noch ein kleiner Hinweis. Desirees Tonspur ist leider aus technischen Gründen etwas verrauscht, aber wir haben alles daran gesetzt, dass man sie trotzdem gut versteht. Jetzt schalten wir aber ins Gespräch.
Die Infrastruktur und die Strukturen auch, ne? Also diese Weiterbildung, die ja tatsächlich dann auch vereinzelt, meinetwegen Lehrkräfte oder SozialarbeiterInnen, PädagogInnen, wie auch immer, in Anspruch nehmen, das ist dann häufig individuelles Engagement, was wiederum nicht getragen wird durch die Institutionen, in denen sie arbeiten. Und beim 7. Oktober hatten wir, das kannst du wahrscheinlich die Serie noch viel besser erzählen als ich, aber einige Schulleitungen, die tatsächlich explizit die Thematisierung verboten haben. Und dann ist es die Frage, welche Handlungsspielräume hat eigentlich eine individuelle Fachperson, wenn sie in einer Institution und damit halt in Strukturen ist, die das eigentlich verhindern möchten?
Da habe ich seit dem 7. Oktober sehr viel plädiert dafür, als engagierte Lehrkraft einfach zu machen. Weil es gibt diese Handlungsanweisungen, es gibt auch Zwischentöne, die man, also auf die man sich konzentrieren könnte, wenn man wollte. Also ich stimme dem zu, es muss strukturell sehr viel passieren, damit sozusagen eine andere Basis geschaffen wird, leichter mit diesen Themen zu hantieren. Ja, also sei es dann später im Berufsfeld oder auch schon während des Studiums. Zum Beispiel sind wir öfter mit unterschiedlichen Uni-Fachbereichen in Kontakt, machen hier auch mal Seminare für die Studierenden, zum Beispiel auf Lehramt, die in ihrem ganzen Studium noch nie etwas zu Antisemitismus gemacht haben. Und wenn sie dann fertig sind mit dem Studium und dann sozusagen in den sehr, ich sag mal, straffen Arbeitsalltag als Lehrkraft kommen, ist halt nicht mehr so viel Zeit, sich von Grunde auf intrinsisch mit Themen zu beschäftigen, die einem bis dahin völlig unbekannt waren. Und nochmal auf dieses Thema auch Wissen zurückzukommen, welches Wissen in Anführungszeichen brauchen wir eigentlich, um adäquat, sei es reagieren zu können oder ein anderes Gefühl auch zu der Bearbeitung dieser Themen zu kommen, ist ein ganz wichtiger Punkt, die aktive Arbeit mit Emotionen. Also das ist was im Studium auch nicht eine Rolle spielt. Das hat auch viel damit zu tun, dass Emotionen immer noch tabuisiert sind und gleichzeitig sind sie da, sie sind total präsent, sie machen was mit mir selbst, sie machen was in der Interaktion mit einer anderen Zielgruppe wiederum. Und das zu erkennen, wahrzunehmen und dann auch zu überlegen, was erschwert mir gerade zum Beispiel einen empathischen Zugang zu jemandem. Also da hatten wir wirklich sehr viele Gespräche jetzt auch mit Lehrkräften seit dem 7. Oktober, die die richtig verzweifelt waren, teilweise auch schon fast so eine Abneigung und einen Hass gegenüber einigen SchülerInnen entwickelt haben, weil die solche menschenverachtenden Äußerungen von sich gegeben haben, die haben sie nicht wiedererkannt. Und dieses Gefühl auszuhalten, das entwickelt sich gerade bei mir. Also da gab es wirklich tragische Gespräche und Situationen, weil das macht ja den Lehrkräften auch keinen Spaß. Aber sie können das nicht anders bearbeiten. Also sie haben keine Tools, das zu machen. Und das ist wieder, führt wieder in dieser These einfach so eine Distanz. Nicht immer, ja, also jeder hat ja einen anderen Zugang zu den Themen, aber immer wieder zu reflektieren, wie ist mein Standing, welches Wissen habe ich, welches brauche ich noch. Es gab Geschichtslehrkräfte, Engagierte, ja, die haben sich mit Facetten des sogenannten Nahostkonflikts noch nie beschäftigt und haben erst nach dem 7. Oktober angefangen, sich da mehr einzulesen. Gleichzeitig gibt der Lehrplan das her. Also das kommt halt darauf an, wie sensibilisiert bin ich für diese Themen und nehme ich mir bei internationalen Konflikten, was Teil des Lehrplans ist, schon sehr lange, nehme ich mir dann vielleicht mal das Thema Nahostkonflikt und nicht einen Standardkonflikt, in Anführungszeichen, den ich vielleicht jedes Jahr nehme. Also da brauchen sie, glaube ich, mehr Unterstützung, nochmal ihren Horizont auch zu erweitern und dann auch darüber zu sprechen, okay, welche Quellen lese ich denn eigentlich, wenn ich zum Thema Israel, Palästina und arabische Nachbarstaaten unterwegs bin. Greife ich dann auch wieder auf so einen bestimmten Kanon zurück, der aber weder Rassismus noch Antisemitismus kritisch funktioniert. Also das sind so ganz viele Facetten, wo wir natürlich noch sehr viel zu tun haben. Und genau, wir seit Jahren halt probieren dann eine größere Sensibilität auch zu entwickeln unter den Lehrkräften zum Beispiel. Und das mit dem Feuerlöscher ist ja was wir nicht gut finden. Ja? Also wir wollen kein Feuerlöscher sein. Wir wollen, dass es eine kontinuierliche Auseinandersetzung und eine Reflexion auch der eigenen Haltung zum Beispiel als Teil einer Mehrheitsgesellschaft zu entwickeln. Also, dass man Teil einer Mehrheitsgesellschaft ist, die seit Jahrhunderten aus antisemitischen Strukturen eine Funktion für sich zieht, zu reflektieren. Also das passiert ja auch nicht. Viel passiert jetzt seit dem 7. Oktober, dass also das ist das, was wir so mitkriegen in den Settings, was wird so geäußert, wie wird es geäußert, dass viele sich fast freuen, endlich ungefragter ihren Antisemitismus auskippen zu können, in dem Reden über Israel. Deswegen ist es mit der Umwegkommunikation nochmal so wichtig. Also hier auch nochmal zu schärfen, wie sprecht ihr eigentlich von welcher Warte aus? Was habt ihr eigentlich vergessen bei dem Argumentieren und warum?
Nur ganz kurz nachhaken, weil das, glaube ich, ein zentraler Begriff ist. Magst du einmal kurz noch Umwegkommunikation, noch zwei Sätze dazu sagen, dass da Hörende auch anknüpfen können?
Vielleicht kann ich das an einem Beispiel gut festmachen. Gerne, ja. Also in einem Beratungssetting hatten wir mal eine jüdische Lehrkraft, die im Lehrerzimmer über einen längeren Zeitraum hinweg, vielleicht ein halbes Jahr, von ihrem einen nicht-jüdischen Kollegen immer mal wieder bestimmte Artikel ins Fach gelegt bekommen hat, wo es um Israel ging. Irgendwie wieder eine Offensive in Gaza oder eine Regierungsentscheidung, ganz egal, ein Zeitungsartikel. Und irgendwann hat sie ihn dann mal darauf angesprochen, was bezweckt er damit eigentlich, will er über irgendwas sprechen oder was ist so sein Punkt. Und er hat dann gesagt, naja, wäre schon gut, wenn du dir auch nochmal anguckst, was so da in Israel passiert und was. Da sind ja teilweise so Sachen, also das finde ich nicht in Ordnung. Und also hier auch nur eine völlige automatische Verknüpfung von Judentum und Israel. Und sie hat das erstmal so hingenommen und das hat aber nicht aufgehört. Und dann hat sie zu ihm irgendwann dann später, ein paar Wochen später gesagt, du, lass uns doch mal zusammen hinsetzen, wir können ja gerne darüber sprechen. Also ich verstehe so deinen Punkt nicht, das sind ganz diverse Artikel, ich habe mit Israel nichts zu tun, also um was geht's dir denn? Und auf dieses Gesprächsangebot, was sie mehrmals gemacht hat, ist er nie eingegangen. Das heißt, es ging immer nur darum, so ein Statement zu machen, so ein diffuses, wo sie gar nicht auch so richtig erkennen konnte, was ist sein Anliegen, in dem Sprechen wollen über Israel, was er dann eigentlich gar nicht wollte. Und das ist auch so eine Art von Umwegkommunikation. Ich habe eigentlich eine antisemitische Grundhaltung und kann aber nicht offen antisemitisch sein. Da gab es Situationen oder Phasen in der Geschichte, auch schon vor der NS-Zeit, wo das salonfähig war, antisemitisch zu sein. Es gab Vereinigungen, die haben sich, ich sag's mal jetzt salopp gesagt, die lustigen Antisemitinnen genannt, und das war gesellschaftlich legitimiert. Und nach der Shoah ist es eben nicht mehr der Fall. Da kann ich nicht ungestraft offen antisemitisch sein. Ich darf den Holocaust in Deutschland, die Shoah nicht leugnen. Ich darf bestimmte Symbole aus der Zeit öffentlich nicht zeigen. Also muss ich mir als Person, die antisemitisch denkt, andere Möglichkeiten überlegen, wie ich das trotzdem ausdrücken kann. Und das funktioniert sehr gut in dem Reden über Israel. Als Stellvertretung für Juden und Jüdinnen, abschätzige Bemerkungen, bestimmte Unterstellungen. Genau deswegen gibt es ja auch so unterschiedliche, ich sag mal, Facetten von Antisemitismus, die natürlich alle Teil eines antisemitischen Problems sind. Aber es macht Sinn, sich auch nochmal genau anzugucken, was sind die Merkmale von einem Post-Shoah-Antisemitismus und einem israelbezogenen Antisemitismus, was wir ja gerade heutzutage ganz, ganz oft merken.
Oh, also ich nehme sehr viel mit und bin dankbar, dass ihr das alles mit einbringt, weil ich finde, dass ganz viel von dem, was du vorhin auch beschrieben hast mit diesen Codes, denen man begegnet, also was quasi den Antisemitismus zwischen den Zeilen angeht, in dem, was ihr so mitbringt aus eurer Praxis, richtig deutlich wird. Und ich finde das deswegen auch so ganz toll quasi, dass ihr das in unserem Podcast so stark macht, weil, glaube ich, ein antisemitisches Klischee, das ich sehr stark finde in Deutschland, also stark im Sinne von, das begegnet einem oft, finde ich, ist, dass man ja schon genug gemacht hat gegen Antisemitismus. Also es ist so der Eindruck da, man hat ja in Deutschland schon das Ganze aufgearbeitet, man hat da ja schon genug Projekte durchgeführt und so weiter und so fort. Und die Leute wissen das ja auch, man geht ja offen um mit der Shoah und so weiter, und deswegen gibt es keinen Antisemitismus mehr. Und das, was ihr hier so mitbringt, belegt, finde ich, ja, absolutes Gegenteil so, und zeigt auch, wie wichtig eure Arbeit ist jeweils. Aber ich würde an der Stelle gerne nochmal auch ein Stück weit das aufgreifen, was auch deutlich geworden ist bei dem, was ihr gesagt habt jetzt, nämlich die Bedeutung eurer Zusammenarbeit. Also quasi einerseits die Arbeit an der Geschichte des Antisemitismus, sage ich jetzt mal, und andererseits auch die Arbeit gegen den Antisemitismus. Vielleicht möchte jemand von euch darauf eingehen.
Genau, also vielleicht einfach auch so ganz konkret. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wie seid ihr auf die Idee gekommen, zusammenzuarbeiten, und was hat es gut gemacht?
Mhm. Ja. Darf ich anfangen, Desire? Also wir sind nicht über das Thema Antisemitismus eben, ne? Also so haben wir uns nicht kennengelernt. Also Desire und ich sind seit Jahren in einem Netzwerk, die Geschichte in Bewegung heißt. Und dort haben wir uns zumindest zum ersten Mal gesehen und so in einer größeren Runde ausgetauscht. Und Geschichte in Bewegung sind mittlerweile, glaube ich, 9 Einrichtungen, Berliner Einrichtungen, die zur Geschichte und Gegenwart des Nationalsozialismus arbeiten und sich 2013, wenn ich mich nicht täusche, zusammengetan und auch die Programme veröffentlicht. Das ist ein gemeinsames Angebot, das immer auf 3 Tagen angelegt ist. Man muss sie nicht in einer Woche machen, also man kann es auch verzerrt erleben. Und dann hat man zum Beispiel, also das Thema Antisemitismus ist auch dabei, und dann ist man an 3 Einrichtungen, eine davon die KIGA. Dort haben wir uns zuerst kennengelernt, und dann waren wir im Oktober 2022 zusammen 10 Tage in Israel. Es gibt ein Abkommen zwischen der Senatsschulverwaltung und Yad Vashem, Berliner Lehrkräfte, und in Berlin auch Multiplikatorinnen der ausschulischen Bildung können für 10 Tage nach Israel fahren, einige Tage bei einer Fortbildung in Yad Vashem verbringen und dann drumherum noch andere Einrichtungen in Israel kennenlernen. Und wir, also das Haus der Wannsee-Konferenz zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung, sind mit der Senatsschulverwaltung, die das Ganze finanziert, für die Durchführung, Vor- und Nachbereitung zuständig. Und dort haben wir uns näher kennengelernt und wirklich über bestimmten Themen ausgetauscht. Und dadurch habe ich auch die KIGA, muss ich sagen, besser kennengelernt. Also ich wusste natürlich vorher, dass es existiert und ich war mal dort, aber diese ganzen pädagogischen Ansätze waren mir nicht so klar. Das war eine riesige Bereicherung für die Gruppe, diese Perspektive dabei zu haben. Wir haben immer noch eine Signalgruppe, wo ganz viele Teilnehmende aktiv sind und haben, also meiner Wahrnehmung, eine große Unterstützung, unter anderem von Desire, ganz massiv nach dem 7. Oktober auch bekommen. Und es geht, glaube ich, in unserer Beziehung jetzt weniger um Projekte, die wir jetzt zusammen führen, sondern um Allianzen, ne? Unterstützung von bestimmten Pädagoginnen zu unterschiedlichen Themen, wo ich weiß, dass ich, also ich gebe vielleicht ein konkretes Beispiel. Es gibt eine Lehrerin aus Pankow. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Wir haben uns bei der ersten Fortbildung in Yad Vashem kennengelernt. Und sie macht so einen Austausch, was dieses Jahr nicht stattgefunden hat, weil sie im Oktober nach Israel fliegen sollten. Und sie wollten ganz viele Themen. Sie wollten Shoah und Nationalsozialismus, aber auch Nahostkonflikt. Und sie wollten es mit uns machen. Und ich habe dann gesagt, schau mal, ich verstehe, ich kann nachvollziehen, warum ihr das alles braucht. Zu Nahostkonflikt machen wir hier im Haus jetzt explizit und dezidiert nicht. Das kann ich nicht anbieten. Aber wie wäre es, wenn wir unsere Kontakte mit der KIGA jetzt benutzen und wir stricken euch ein Programm zusammen, zwei Tage, ein Tag bei uns und ein Tag bei oder mit der KIGA. Und so haben wir das auch gemacht. Und das war für diese Gruppe total stimmig und als Vorbereitung total gut. Also das sind so Sachen, die wir zusammen machen.
Ja, tolle Sache.
Danke, Anja. Ich habe tatsächlich auch überlegt, wann war denn eigentlich so der erste Kontakt? Ich meine, wenn man schon eine Weile auch in dem Feld ist, dann man trifft so viele Menschen und sieht sich immer mal wieder. Es gibt auch noch mal den Strang über das Jüdische Museum mit einem Kollegen auch von uns. Also so tauchen Namen dann auch öfter auf. Und tatsächlich hat es bei Geschichte in Bewegung angefangen. Und die Austauschreise mit den Lehrkräften nach Israel, die war halt total spannend, weil es auch Spannungen gab natürlich in der Gruppe. Ja, also wie es ja in allen Gruppen der Fall ist. Aber gerade sozusagen mit diesen unterschiedlichen Perspektiven haben wir das ganz gut auch gemeinsam besprechen können, mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Und da ist ja auch im Nachhinein noch einiges dann aufgekommen. Aber mit solchen Fragen wie gucke ich eigentlich auf Israel? Oder arbeite ich mit einer spezifischen Zielgruppe, zum Beispiel in meiner Klasse, die einen spezifischen Blick hat auf die Situation in Israel-Palästina, weil sie mehrheitlich aus SchülerInnen besteht, die einen palästinensischen Familienhintergrund haben? Also einige Lehrkräfte sagten dann, sie haben sich kaum getraut, den SchülerInnen zu sagen, dass sie jetzt nach Israel fahren, weil sie eine Gegenwehr dann eben auch tatsächlich bekommen haben und so ein bisschen, ich sag mal, abgewertet wurden auch so in der Wahrnehmung der SchülerInnen. Und das sind so ganz reale, auch, ich sag mal, Problemkonstellationen, die wir sehen, die da sind, die irgendwie gelöst werden müssen. Weitestgehend, sage ich jetzt mal, weil das ist auch natürlich so ein Trugschluss, dass man alles mit bestimmten Methoden sofort lösen kann. Verbandskasten wäre auch nochmal ein interessanter Gegenstand gewesen. Wir geben euch einen Koffer in die Hand und mit dem könnt ihr dann diese Probleme alle lösen. Oder dann machen wir im Haus der Wannsee-Konferenz auch noch eine Auskonflikt und auch dies und das. Und das funktioniert halt so nicht. Und da nochmal gemeinsam auch ein anderes Bewusstsein zu schaffen, gerade wenn wir auf einer Arbeitsebene ja gut schon miteinander kooperieren, uns auch immer mehr kennenlernen. Ne, was, weiß ich nicht, im Haus der Wannsee-Konferenz gibt es jetzt ein neues Projekt, gibt es da vielleicht Anknüpfungspunkte, können wir das vielleicht irgendwie inkorporieren, auch in unsere Angebote, wie kann man da nochmal anders vielleicht auch zusammenkommen. Und die Lehrkraft tatsächlich, die von der Aya gerade sprach, die diese Vorbereitung für die Israel-Reise mit ihren SchülerInnen da angefragt hatte, Die hat uns nach dem 7. Oktober auch nochmal ganz gezielt für die Schule angefragt, dass wir eine Austauschrunde für die SchülerInnen anbieten, dass sie einfach mal ihre Fragen zum Thema stellen können. Und das war, glaube ich, in der ersten Woche nach dem 7. Oktober. Das ging total heiß her. Aber das ist eben auch sowas, ein Konzept, mit dem wir weniger arbeiten, weil es uns halt einfach de facto nichts bringt, aber was von Lehrkräften sehr viel artikuliert wird, und zwar ist es Angst. Also Angst, in Gespräche zu gehen, Angst, die Emotionen, dass die einem um die Ohren fliegen, wie das Auffangen, das lähmt sehr viele. Und ich glaube, da nochmal so einen anderen, wir können da einfach nochmal mit einem anderen Blick und mit einer anderen Resilienz in solche Gespräche gehen. Und das war, so anstrengend das Gespräch auch war, sie haben tatsächlich sehr viele Fragen gestellt. Es wurde total deutlich, sie können mit diesen ganzen medialen Berichterstattungen nicht umgehen. Die sehen ja teilweise Bilder, die will ich mir nicht angucken. Also was total wichtig ist, auch so in so einen Austausch zu gehen. Oder wenn eine Gruppe im Haus der Wannsee-Konferenz bestimmte Sachen artikuliert, die können ja auch für uns wichtig sein, zu gucken, okay, wo müssen wir vielleicht hier mehr ran? Also was sind so Lücken vielleicht? Ne? Und dann was uns total wichtig ist, also wir arbeiten ja vor allem zum Thema aktuelle Formen von Antisemitismus, aber ja noch zu sehr vielen anderen Sachen mehr, wie zum Beispiel, wie erinnern wir eigentlich und woran erinnern wir nicht und warum? In welchem Zusammenhang steht es mit nationalen Narrativen als Beispiel? Dann haben wir historische Orte, gerade in Berlin gibt es sehr viele historische Orte, die und auch Gedenkstätten, die haben teilweise auch einen anderen Auftrag. Da geht es nicht darum, über Antisemitismus heute zu sprechen. Gleichzeitig ist es dann in Führungen, in Bildungszentren total präsent. Das sollen sie auch nicht können müssen. Also wir können natürlich, das machen wir auch zum Beispiel viel Fortbildung für GedenkstättenmitarbeiterInnen, um auch nochmal handlungsfähiger zu werden in Bezug auf, wie reagiere ich auf bestimmte Codes, schaffe ich es, eine Gruppe zu lesen, welche Emotionen erkenne ich, um dann zu gucken, wie bringen wir denn die historischen Orte mit der Gegenwart in Verbindung? Wie lassen wir sie nicht in der Historie kleben und dann entsteht sowas wie, naja, das war ja vor, Schülern denken dann manchmal, der Zweite Weltkrieg war 500 Jahre her. Das war doch damals, was hat es heute noch mit uns zu tun? Und genau da setzen wir ja an, sozusagen, da brauchen wir die historischen Orte auch, weil das Haus der Wannsee-Konferenz ist total wichtig, wenn es um verschiedene Phasen der Entrechtung geht. Und eine Entrechtung als Momentum in einer Gesellschaft ist ja was ganz Hochaktuelles. Also wen inkludiere ich? Was bedeutet der Begriff Volksgemeinschaft? Wer ist darin inkludiert und wer ausgeschlossen? Welche Mechanismen sind in der Entrechtung in der NS-Zeit eigentlich passiert? Welche Phasen gab es? Also auch sowas kann total spannend sein, zusammenzubringen. Und wir würden idealerweise, sage ich, klappt nicht immer gut, beziehungsweise kommt es auch immer ein bisschen aufs Thema an und auf die Fähigkeit der Gruppe. Und da sieht man aber auch, wie sehr man daran muss, so ein Gefühl von Teilhabe zu schaffen. Also auch ich kann was in der Gesellschaft bewirken, wenn ich zivilcouragiert handle. Und was heißt Zivilcourage auch heute für mich? Also wo setze ich mich ein? Wo bin ich solidarisch? Und so schaffen wir das auch besser miteinander zu verknüpfen.
Ich finde, von dieser Zusammenarbeit oder von diesem Kontakt, was mir sehr klar geworden ist, ist, dass die Struktur es nicht ermöglicht, allen diesen Aspekten zu erarbeiten. Also ich habe das so in Erinnerung, zum Beispiel bei dieser Gruppe, mit der wir in Israel zusammen waren, das war ein Entweder-Oder. Entweder gehe ich ins Haus der Wannsee-Konferenz oder ich gehe zu KIGA. Und eigentlich brauchen wir mehr Zeit, um langfristige Bildungsarbeit zu machen, damit man diesen verschiedenen Aspekten erarbeiten kann. Sie gehören auch zusammen zum Teil. Und diese Erwartung, die Politik aber von uns manchmal hat, dass man 2 Stunden an einem historischen Ort ist und dann kämpft man für die Demokratie, das funktioniert leider nicht. Aber dafür sind die Strukturen nicht da. Ne? Also Mangel an Lehrkräfte, Überforderung, keine Zeit für Geschichtsunterricht und so weiter und so fort. Und das ist total schade.
Ja, Überforderung, aber auch ein Anspruch, der an Lehrkräfte teilweise gestellt wird, eben alles wissen zu müssen, alles können zu müssen, der ja auch illusorisch ist. Also darüber haben wir in den letzten Wochen, Monaten auch viel gesprochen. Nein, ihr müsst nicht alles wissen. Also weil wir das eingangs hatten, dass da Schulleitungen, also da gab es auch sehr problematische Äußerungen von Schulleitungen nach dem 7. Oktober. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Austauschrunden mit Lehrkräften durchgeführt, online, in Präsenz. Wir haben Jourfix eingerichtet, den wir jetzt wieder aufleben wollen, leben lassen wollen, weil dieser Austausch so wichtig ist. Wie verstehe ich Dinge? Wie kann ich trotzdem eine Handlungsoption entwickeln, auch wenn mir die Schulleitung sagt, geht nicht, können wir nicht, wollen wir nicht. Also das ist, also gerade in solchen Zeiten muss man die eigene Profession auch nochmal anders betrachten. Wo brauche ich Unterstützung? Wo kann ich sie mir holen? Und also das finde ich ist auch nochmal so ein Aspekt. Man muss nicht alles in der 90-Minuten-Schulstunde alleine stemmen. Also da bin ich dann, ist mir das lieber, dass Lehrkräfte sagen, liebe SchülerInnen, ist überhaupt nicht mein Steckenpferd, aber ich nehme eure Wünsche wahr, sich mit dem Thema Nahostkonflikt in Anführungszeichen intensiver zu beschäftigen. Wir bekommen Anfragen, das bewegt schon Fünft- und SechstklässlerInnen, wirklich aus einem Interesse heraus, ja, gar nicht problembehaftet. Ich lade mir für in 2-3 Wochen eine Initiative wie die KIGA ein, die macht mit euch einen Workshop dazu. Ist uns lieber, als wenn eine Lehrkraft eben falsches Wissen oder Wissen falsch zusammensetzt, je nach Perspektive, sich dann versucht, in kurzer Zeit anzueignen und dann Stereotype verfestigt, die wir ja dann wieder sozusagen aufbrechen müssen, ein halbes Jahr später, wo sich dann Dinge nochmal mehr verfestigt haben. Also nochmal so ein, so ein anderer Blick auf, was kann politische Bildung, außerschulische politische Bildung leisten? Was ist die Rolle und Funktion von historischen Orten und Einrichtungen wie Gedenkstätten? Was ist meine Aufgabe als Lehrkraft? Wo kann ich mir Unterstützung suchen? Wo muss ich aber vielleicht auch mal mit einer Senatsverwaltung ins Gespräch gehen, weil bestimmte Dinge so nicht funktionieren? Also ich glaube, da muss man an vielen Ecken und Enden das nochmal gemeinsam auch reflektieren und auf den Prüfstand stellen und gucken, wie kann es weitergehen, dass es wirklich auch nochmal eine andere Verankerung auch in solchen gesellschaftlichen Strukturen findet, die uns allen das Leben leichter machen, als wenn die Dinge mal nur so parallel vor sich hinlaufen und uns da die Symbiosen gar nicht gibt oder nur anteilig, aber nicht flächendeckend. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben.
Auf jeden Fall. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr es nochmal reingeholt habt in den Raum, weil das ja irgendwie tatsächlich auch die zentrale Frage bei Migration Lab ist. Ne, was brauchen wir für Strukturen? Was können wir auch für Strukturen schaffen, um eben irgendwie Zusammenarbeit zu erleichtern, zu begünstigen? Und ihr seid da in eurer Zusammenarbeit und auch in dem Netzwerk Geschichte in Bewegung, ja, irgendwie macht ihr da ja PionierInnenarbeit. Ne? Also, und es ist alles noch ein Stück weit PionierInnenarbeit. Ja. Es gibt noch so, also ich gucke gerade auf die Uhr, es ist schon echt fortgeschritten, die Zeit, und es gäbe noch so vieles, was ich eigentlich noch aufgreifen möchte. Auf jeden Fall sind schon viele wichtige und spannende Punkte angerissen worden, die, glaube ich, auch nochmal ja, spannende Einblicke geben in eure Praxis, in eure pädagogische Praxis, aber auch in die Überlegungen, die eure Arbeit eben begleiten. Vielleicht einfach zum Abschluss, um das Ganze jetzt einmal nochmal abzurunden und genau, vielleicht an dieser Stelle nochmal ein Stück weit in die Zukunft zu denken. Was ist denn eure Vision für Gesellschaft?
Es ist nicht so, dass ich die Vision hätte, aber eine Vision klingt so stark, so teilweise auch utopisch. Und so Utopien sind halt was auch so ein bisschen, da geht dann natürlich irgendwann die Luft aus, diese Utopie-Vision dann so zu verfolgen. Aber ich finde es, und das merke ich sozusagen ja auch an meinen eigenen Zugängen zu der Thematik, und jeder hat immer noch Lücken, ob Wissenslücken oder Zugangslücken, aber ich auch durch mein Studium zum Beispiel oder meine Auslandsaufenthalte, durch die Auseinandersetzung mit so vielen Themen, Facetten, Gespräche mit Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, entsteht natürlich ein ganz anderer Blick auf eine vielfältige Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Erinnerungen auch an bestimmte Ereignisse. Und die Frage ist halt immer, wie schaffen wir es halt so miteinander zu leben, dass wir uns da auch hören können? Also was braucht es, damit wir uns hören können? Wo hinkt es noch? Und das zu identifizieren, auch Grabenkämpfe hinter sich zu lassen, zu gucken, okay, bringt uns das weiter? Was ist eigentlich das Ziel? Ich verzettle mich vielleicht in so einem Grabenkampf, anstatt vielleicht einfach mal solidarisch zu sein für Opfer von Rassismus, von Antisemitismus. Ist das nicht mehr das, was zählt? Als genau vielleicht auch eigene Befindlichkeiten aus der eigenen Box herausgehen, auch anzuerkennen, dass Menschen andere Zugänge haben, andere Formen auch von Coping-Strategien. Also wir haben viel auch dazu Methoden zum Beispiel gemacht, vielfältige Formen des Widerstandes. Die einen schaffen das über Tanz, die anderen über Theater, die anderen über Bücher schreiben, ohne das dann zu werten, sondern anzuerkennen, das funktioniert auch gut. Und wie können wir da achtsamer mit umgehen, das mehr mit uns in unsere Arbeit holen, in unser tägliches Leben, ohne eben zu verurteilen und zu werten, sondern zu gucken, was können wir da auch voneinander lernen. Und warum kann es auch nebeneinander bestehen bleiben?
Mhm. Das mag ich sehr, diese, ja, nochmal auch so eine Aufmerksamkeit da drauf. Wie hören wir eigentlich einander zu? Und ja, mag ich sehr. Dankeschön.
Ja, dann kann ich vielleicht daran anknüpfen. Also wir haben heute ganz viel von dem 7. Oktober gesprochen, also ohne wirklich über das Ereignis 7. Oktober zu sprechen. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Monaten unsere Debatten ganz anders geworden sind. Also man muss sich positionieren, und wenn man eine Position nimmt, ist man entweder mein Feind oder mein Freund. Wir können anscheinend Konflikte gar nicht aushalten oder austragen. Und Empathie, also ein Wort, das ja auch oft ja in den letzten 2 Stunden gefallen ist, ist auch nicht unbedingt vorhanden. Und meine Vision für eine Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, die sowas austragen kann, also wo man sich gegenseitig hört oder auch Empathie zeigen kann, auch wenn man an unterschiedlichen Seiten steht. Und das gilt für mich nicht nur für diese Frage des 7. Oktober, sondern auch in Bezug auf die AfD. Also es gab diese Dokumentation vor einigen Wochen mit AfD-Aussteiger und was sie vereint hat oder was sie alle beschrieben haben, ist, wie schwierig es ist, dann wieder in die Gesellschaft zurückzukehren, nachdem, also das ist, man hat seinen Freundeskreis und zum Teil auch Familie komplett verloren. Und dann ist dieser Ausstieg umso schwieriger, wenn man doch wieder sieht, dass man einen Fehler gemacht hat. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, jemanden, der bei der AfD tätig ist, in meinem Freundeskreis zu haben. Aber ich würde mir wünschen, dass man Brücken nicht so schnell verbrennt und dass man immer ein Gespräch aussucht. Natürlich bis zu einem gewissen Punkt, wo es nicht mehr möglich ist, aber mein Gefühl ist, dass wir das jetzt sehr, sehr schnell abbrechen. Genau.
Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank auch dafür.
Ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo wir auch nochmal stärker einen Fokus drauf brauchen. Wie Rumi ja schon gesagt hat, es gibt einen Ort jenseits von richtig und falsch, und dort treffen wir uns.
Ja.
Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich schätze das total wert, mit euch jetzt so in den Austausch gekommen zu sein, auch wenn wir tatsächlich nicht alles geschafft haben, was ich gerne geschafft hätte, aber es ist sehr wertvoll und inspirierend mit euch sich auszutauschen. Danke dafür.
Absolut.
Danke euch auch.
Ja, vielen, vielen Dank. Also ich habe gefühlt, könnte ich mir ein Transkript von dem kompletten Interview machen und habe so viel auch gelernt und mitgenommen. Vielen Dank für diese wirklich sehr besonderen Eindrücke. Mich sehr gefreut.
Ja, wir uns auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und freuen uns natürlich über euer Feedback. Hört doch gern wieder rein, empfehlt uns weiter oder gebt uns einen Daumen hoch. Alle Infos zu unseren GästInnen sowie zum Migration Lab findet ihr wie gewohnt in den Shownotes.